Unser Predigtext heute für dieses Kirschweihfest steht in der Offenbarung im 4. Kapitel. Da schreibt Johannes: Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel, und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören wie eine Posaune, die sprach: Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarder. Und ein Regenbogen war um den Thron, anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner, und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall, und in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten, voller Augen vorn und hinten. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen, und die zweite Gestalt war gleich einem Stier, und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch, und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel, und sie waren außen und innen voller Augen. Und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen: Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden geschaffen. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, mit dem Predigtext tauchen wir heute in eine ganz andere Welt ein, die Johannes offenbart worden ist. Im ersten Teil der Offenbarung blicken wir ja auf die Gemeinden. Das sind die sieben Sendschreiben an die Gemeinden in Kleinasien. Und mit dem vierten Kapitel, das wo wir jetzt den Anfang gehört haben, beginnt der zweite Teil der Offenbarung. Es wird nochmal ganz neu angesetzt. Und da wird es richtig ernst in diesem zweiten Teil. Da kommen die kommenden Ereignisse, das Buch mit den sieben Siegeln und was dann alles noch so kommt, auch an Gericht. Das, was dann endet mit dem Sieg über Satan und dann zum Schluss der Offenbarung, das große Finale, Gottes neue Welt. Wir haben in der Epistel aus dem 21. Kapitel gehört, wie Gott den neuen Himmel und die neue Erde schafft, denn keine Tränen und kein Schmerz und kein Leid mehr sein wird. Und vor diesen schwergewichtigen und teilweise auch harten Worten darf Johannes erstmal den Blick in den Himmel werfen. Und mit diesem Blick in den Himmel, sozusagen mit diesem Blick durch das Schlüsselloch, darf er dann alles andere sehen, alles das, was noch kommt und was auch auf die Menschheit noch wartet. Er darf sehen, was keiner sieht, den Thronsaal Gottes. Und damit darf er die eigentliche Schaltstelle der Welt- und Heilsgeschichte sehen. Dort, wo alles zusammenläuft. Dort, wo einfach die Geschichte gestaltet und geschrieben wird. Ich weiß noch nicht, wie es euch ging, als ihr diese, diesen Predigtext gehört habt, den ich vorgelesen habe. So eine Unmenge an Bildern und an Vergleichen, fast verwirrend. Wenn wir uns jetzt vorstellen sollten, wir sollten ein Bild malen von dem, was Johannes sieht, wir wüssten gar nicht, wie wir es malen sollten. Und ich frage mich, wie hat der Johannes überhaupt Worte gefunden für das, was er da gesehen hat? Aber wir haben etwas gespürt, eine riesige Herrlichkeit, so viel Licht, so viel Schönheit, so viel Majestät. Einfach nicht in Worte zu fassen. Von Edelsteinen ist da die Rede, ein Jaspis, weit und durchscheinend. Einfach ein Zeichen für Klarheit, für Heiligkeit, für Reinheit. Den rötlichen Sardes, der ist dort zu sehen, rötlich die Liebe, die Barmherzigkeit. Von dem Regenbogen war die Rede, dass er aussah wie ein Smaragd, ein Zeichen für die Gnade, für die Langmut, für die Verlässlichkeit unseres Gottes, dass er damals eben nicht die Erde endgültig vernichtet hat. Ja, und dann das gläserne Meer, das ja vor dem Thron ist, ein Bild für das Völkermeer. Und das hat Gott vor seinem Thron, nicht in seinem Rücken, sondern die Völker vor sich. Ein gläsernes Meer, durchsichtig, sichtbar, durchschaubar für ihn. Ja, und dann zwischendurch auch Blitz und Donner, wo wir auch spüren, dass bei aller Schönheit ja auch die Heiligkeit Gottes mitgegenwärtig ist. Und dann stehen da 24 Älteste um den Thron. Die 24, der Hinweis auf die 12 Stämme Israels, aber auch die 12 Apostel, einfach die Menschen regieren mit, alle Völker sind mit einbezogen, das Volk Gottes in seiner Gesamtheit. Und sie tragen weiße Kleider, dieses Weiße, diese Reinheit Gottes, damit sind auch sie gekleidet und Kronen, gekrönt von Gott, passend zur Reinheit und zur Herrlichkeit Gottes. Und dann hörten wir noch von den vier Gestalten um den Thron herum. Allgemein werden ja die vier Gestalten den Aposteln zugeordnet, dem Markus der Löwe, dem Lukas der Stier, Matthäus als Mensch und Johannes der Adler. Aber bei genauem Hinsehen sind es auch die Gestalten, die von den Heiden der damaligen Zeit angebetet werden. Der Löwe als ein besonders mächtiges Tier wurde in Babylon angebetet. Der Stier, der stand für ein Tier, was lebens- und zeugungskräftig ist, angebetet im alten Ägypten. Der Mensch, ja, auch angebetet, die griechischen Götter, die haben alle mehr Menschlichkeit als Göttlichkeit. Und der Kaiser in Rom, ja, der ließ sich als Gott anbeten. Und der Adler, der war bei den Römern das göttliche Feldzeichen, sieghaft, göttlich, anbetungswürdig. Und hier vor dem Thron Gottes, das sind die, die als Götter verehrt werden, einfach nur stehen sie für die Schöpfung, sind vor dem Thron Gottes, unserem Herrn, untergeordnet. Sie symbolisieren die Schöpfung und sind Diener Gottes. Und, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, wie sie dargestellt werden. Sie sind voller Augen, rundherum voller Augen. Und jeder dieser Gestalten hat 6 Flügel und auch diese 6 Flügel sind rundherum voller Augen. Also eigentlich nichts weiter als Augen. Und damit können sie, die als Götter angebetet werden, eigentlich nur sehen und zwar die Herrlichkeit Gottes rundherum. Wo sie auch hinblicken, welches Auge sie auch mal zu und mal aufmachen, sie sehen weiter nichts als die Herrlichkeit Gottes. Und so können sie nur anbeten. Und das heißt, sie finden überhaupt keine Ruhe mehr. Kaum sind sie mit einem Gebet fertig, dann sehen sie schon wieder die Herrlichkeit Gottes und können nichts anderes als wieder anbeten. Es nimmt sie gefangen und es scheint nie auszureichen. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und an dieser Stelle bin ich stehen geblieben. Der da war und der da ist und der da kommt. Was kommt auf uns zu, liebe Gemeinde? Tagtäglich wird darüber nachgedacht. Gerade am letzten Freitag hat unser Bundespräsident deutsches Volk wieder mal darauf aufmerksam gemacht, dass wahrscheinlich schwere Zeiten auf uns zukommen. Überall wird darüber gesprochen. Vorsorge, die Ölspeicher möglichst füllen, Planungssicherheit, unabhängig werden von anderen. Und dabei haben wir so viel geträumt von einer besseren Welt, dass sich die Demokratie durchsetzt, dass wir doch alle vom gemeinsamen Handel profitieren, dass die Menschheit doch lernen muss aus der Geschichte. Bröckelt diese Vision oder lebt sie in uns weiter? Worauf schauen wir? Worauf schauen wir als Gemeinde von Jesus Christus? Auf die schöne Utopie oder auf die düstere Gegenwart? Oder schauen wir auf die Vision, die Johannes uns vor Augen stellt? Ja, Johannes, der Evangelist, er kam damals, nachdem er das alles gesehen hatte, wahrscheinlich noch bevor er es aufschreiben konnte, wieder hart in seiner Gegenwart an. Er hatte mal durchs Schlüsselloch geschaut und dann war wieder die knallharte menschliche und irdische Wirklichkeit. War er wieder inmitten in der Brutalität des Römischen Reiches. Saß er an der Verbannung auf der Insel Patmos. Ganz gewiss kein Urlaub für ihn. Er wusste nicht, ob er da jemals wieder lebend rauskommt, weil jemals wieder das Festland wird betreten können. Aber er wusste nach dieser Vision, nach dem, was er uns aufgeschrieben hat und was wir heute lesen, er wusste, wie die wahren Machtverhältnisse aussahen. Nein, es würde in Zukunft keinen Spaß werden. Das war ihm klar. Dazu war das Römische Reich viel zu mächtig. Und wenn die Mächtigen die Macht in den Kopf steigt, dann werden sie auch immer brutal. Das wusste er. Aber er wusste auch, dass Gottes Gericht ein Erschrecken sein wird. Aber er wusste, dieser Gott, dieser himmlische Vater, dem er gehört, der hatte alles, alles in der Hand, auch ihn. Und nun die Frage an uns, worauf setzen wir, wenn wir an die Zukunft, an unser Leben denken? Dass doch vielleicht alles nicht ganz so schlimm wird? Oder dass die Menschen doch mal schlau werden müssten? Oder sprechen wir uns zu, man muss nur positiv denken und was es da alles so für Sprüche gibt, die wir immer wieder hören? Setzen wir auf Utopie oder auf Vision? Setzen wir auf die Utopie einer schönen Zukunft, so wie damals die Kommunisten, wo es kein Geld mehr gibt und jeder alles hat? Oder setzen wir auf das, was Johannes sieht, dass alles in Gottes Hand ist? Johannes hat es gesehen, die ganze Macht, die Hoheit, die Herrlichkeit. Nur ein Ausschnitt, Worte, die selbst wir kaum übersetzen können, unvorstellbar, nicht viel, aber eine Ahnung von dem, was damals Herrlichkeit bei unserem Gott ist. Und wir dürfen sie uns vor Augen stellen. Johannes hat es gesehen. Und wir ahnen etwas aus seinen Worten, was er da vor Augen hatte. Und wenn wir uns in der Kirche versammeln als Gemeinde von Jesus, dann sind wir raus aus dem Alltag. Ja, wir haben teilweise prächtige Kirchen. Unsere gehört nicht ganz so zu den Prächtigen, aber zu den Schönen, zu denen, wo wir zu Hause sein dürfen. Manche sind auch schlichte Gottesdiensträume, aber eins haben sie alle gemeinsam. Sie strahlen die Ruhe und den Frieden aus. Und hier versammeln wir uns. Ein Stück auch, ja, wie vor dem Thron Gottes. Wir stehen gemeinsam vor dem Altar und vor diesem Gott. Ja, ich weiß, unser Gott, er ist überall da, ob wir im Wald sind oder auf dem Chemnitzer Hauptbahnhof, völlig egal. Aber hier sind wir gemeinsam und hier sind wir an der Anbetung. Hier ist der Alltag draußen und wir dürfen uns konzentrieren auf Gott. Im Gottesdienst stellen wir es uns wieder vor Augen. Mit den Worten der Bibel schauen wir in die Herrschaftsverhältnisse im Himmel. Und zwar weg von allen Utopien und allen Schrecklichen in dieser Welt. Weg von dem Chaos hin zu der Vision, die Johannes uns weitergibt. Hin zu der Verheißung Gottes. Und dann heißt es in unserem Predigtext von den 24 Ältesten, sie legten ihre Krone nieder vor dem Thron und sprachen, Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Du bist würdig. Mit diesen Worten ließ ich damals vor allem der Kaiser Domitian verehren. Ja, viele lassen sich verehren. Und Menschen stehen stramm vor den Herrschern dieser Welt. Und die 24 Ältesten, sie legen ihre Krone nieder. Nur einer ist würdig, unser Gott. Nur einer enttäuscht nie. Nur einer steht zu seinem Wort. Einer will das Gute für uns. Von ihm haben wir alles. Und nur er spricht das letzte Wort über diese Welt. Liebe Gemeinde, genau aus dem Grunde ist mir persönlich der Gottesdienst so wichtig. Dass wir einfach den Blick einmal wegwenden, weg vom Alltag hin zu dem eigentlichen Herrscher, wo wir gemeinsam vor Gott stehen. Wo wir etwas spüren und ahnen von seiner Heiligkeit, wo wir ihn anbeten und das gemeinsam. Ich habe so den Eindruck, jeder Gottesdienst ist wie ein kurzer Blick durchs Schlüsselloch. Gewiss noch ein ganz Stück kürzer als der vom Apostel Johannes. Aber er hilft uns, auf die Vision zu setzen und nicht auf Utopie. Und auch nicht auf Angst. Und dann können wir beten im vollen Vertrauen. Herr, sei gnädig mit uns und mit dieser Welt. Können wir für diese Welt, für unser Land beten, dass es Gott erkennt, diesen eigentlichen Herrscher. Und wir können beten mit den Worten, mit denen unsere Offenbarung endet. Maranatha, ja, komm bald, Herr Jesus. Und richte du dein Reich auf. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.